Willkommen bei Inline, dem Podcast der Fachzeitschrift EPP. Hier sprechen wir über Trends, Technologien und Herausforderungen in der Elektronikfertigung. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt moderner Produktionsprozesse. Von der ersten Idee bis zur perfekten Baugruppe. Inline. Wissen, das weiterführt.
Die Elektronikfertigung steht im Spannungsfeld zwischen technologischer Innovation auf der einen und einem hohen Ressourcenverbrauch auf der anderen. Mit jedem Gerät kommt nicht nur der Fortschritt voran, sondern es wächst auch der ökologische Fußabdruck. Und wie man das miteinander in Einklang bringt, also zum einen Effizienzsteigerung in der Produktion und zum anderen aber auch Sachen CO2-Abdruck, Ressourcenschonung, sich da nachhaltig zu agieren. Darüber spreche ich jetzt mit Merlin Reingruber, Gründer von Simtronix und Geschäftsführer von gleich drei EMS-Unternehmen und mit Nils Thielen vom Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik an der Uni Erlangen-Nürnberg. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir jetzt über dieses Thema Nachhaltigkeit in der Elektronikproduktion sprechen können. Ich habe es gerade so in der Anmoderation gesagt, es ist viel Ressourcenverbrauch, viel Energieverbrauch mit diesem ganzen Thema natürlich verbunden. An welchen Stellen in der Produktion ist das besonders signifikant, wo man sagen kann, hier gäbe es Hebel, um quasi in einer gewissen Weise nachhaltiger zu produzieren?
Also natürlich ist das Thema Energieverbrauch ein großes und das ist immer da ein großes, wenn es ums Heizen geht. Ja, wenn wir zum Beispiel uns den Reflow-Lötprozess anschauen, am Ende des Tages ist es ein Reflow-Ofen, egal von welchem Hersteller, eine große Heizung. Mhm. Ja, da ist natürlich ein Thema immer auch die Abwärme, wie kann man die nutzen? Ja, könnte man die vielleicht zum Heizen nutzen? Denke, das wird noch in ganz wenigen Unternehmen gemacht. Auch bei uns ist es noch nicht der Fall. Ja, Themen, die mir wohl bewusst sind und die ich treiben möchte. Aber als kleiner Elektronikunternehmen ist es auch schwieriger, als wenn man ein großes Unternehmen ist. Natürlich ist auch das Thema PV immer da. Nur ich glaube, in der Produktion, wenn wir jetzt in die Elektronikproduktion tief reingehen, glaube ich, dass ein großer Hebel in der Kreislaufwirtschaft ist. Wir müssen sämtliche Metalle, die wir einsetzen in der Elektronik, und das ist nun mal fast das ganze Periodensystem der Elemente, müssen wir im Kreislauf halten. Das ist ein großes Thema, das ist Ressourcenverbrauch, ja, und da sparen wir auch richtig CO2 an, wenn wir zum Beispiel von einem Zinn aus erster Schmelze, einem Primärzinn hin zu einem 100% Sekundärzinn zum Beispiel gehen. Ja. Da sehe ich den großen Hebel, das haben wir in unseren Unternehmen bereits implementiert, zusammen mit der Feinhütte Halsbrücke, die dieses Jahr auf der Messe auch erneut ihr 100% zirkuläres Zinn vorstellen und jetzt auch mit Felder zusammen eine Lotpaste gemacht haben, eine SMW-Paste, die auch zu 100% aus grünem Zinn besteht. Und das ist, glaube ich, in der Produktion, dass wir als Elektronikfertiger, EMSler, da umdenken, auch umstellen. Da liegt ein großer Hebel, gerade was CO2-Einsparungen anbelangt, aber auch den Raubbau an der Natur, den so ein Zinnabbau mit sich trägt. Na klar. Den können wir dadurch verhindern.
Okay. Ja. Ich habe Sie jetzt als Gründer von Simtronix vorgestellt. Simtronix ist ein Netzwerk, das zum Ziel hat, so die Nachhaltigkeit in der Elektronikfertigung irgendwie voranzubringen. Ganz vereinfacht gesagt, ist das richtig?
Vereinfacht gesagt, ist richtig. Wir sprechen von einem Ökosystem. Wir sind 25 Unternehmen, alle aus den verschiedenen Wertschöpfungsstufen der Kreislaufwirtschaft. Vom EMSler, vom OEM, vom ODM, zum Recyclingunternehmen, zu den Distributoren, zu den Herstellern für Halbleiter, passive Komponenten, zu den EMSlern, den Entwicklungsunternehmen. Und wir sind ein Ökosystem, ein Wirtschaftsverbund. Wir machen gemeinsame Projekte, eben wie das ich beschrieben habe, und noch viele andere, die in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Das Wort Nachhaltigkeit sollte man ja nicht mehr so aus marketingtechnisch, habe ich mal gehört, von Profis nicht mehr so verwenden, weil das negativ konnotiert ist. Für mich ist es das nicht. Ich finde, gelebte Nachhaltigkeit gehört in jedes Unternehmen.
Ja, ja, also diesen Trend, dass das Thema Nachhaltigkeit aus irgendeinem Grund verbrannt ist, kann ich bestätigen so. Dabei ist es letztendlich ja, glaube ich, auch geht's auch eher darum, vielleicht auch mal darüber zu sprechen, dass das ja durchaus, also Nachhaltigkeit wird immer so mit Verzicht irgendwie in Verbindung gebracht, weil letztendlich gewinnt man ja relativ viel und auch Unternehmen können ja auch wirtschaftlich, haben ja auch wirtschaftliche Vorteile durch das ganze Thema. Von daher ist es wohl so, aber vielleicht spricht man dann eher irgendwie positiv über das, was man alles gewinnt. Gut, wie dem auch sei. Herr Thielen, wie ist das aus Ihrer Perspektive? Sind das auch so die Themen, die das Ganze, was wir jetzt gerade angesprochen haben, die das ganze Thema vorantreiben?
Also auch aus Forschungssicht versuchen wir, das Thema nachhaltige Elektronikproduktion ganzheitlich zu betrachten, also von Lieferung der Materialien über die Herstellung der Leiterplatte und dann über den SMT-TAT-Prozess und auch den Betrieb der Elektronik dann oder die Elektronik im Betrieb. Das schließt Recycling mit ein, das schließt aber dann auch Themen wie Ausschuss mit ein. Was ich vielleicht noch ergänzend zu sagen kann, auch feststellen, was ein großer Punkt oft ist, der den CO2-Fußabdruck nach oben schraubt, der produktionsseitig angegangen werden kann, ist das Prozessgase etc., die dann einen großen, also auch Wasserverbrauch zum Beispiel für Kühlung, die dann ins Gewicht fallen. Und ein Aspekt, aber das ist dann die Baustelle von Dritten, nenne ich es mal, ist tatsächlich, wie effizient, beispielsweise wenn eine Software auf einer Elektronik dann läuft, wie effizient die programmiert ist. Also ganz viel des Gesamt-CO2-Fußabdrucks eines elektronischen Produkts ist eigentlich die Betriebszeit oder fällt in der Betriebszeit an. Das überlassen wir dann anderen, das zu optimieren. Das ist nicht unsere Baustelle. Aber produktionsseitig oder für die Baugruppe schauen wir das auch immer möglichst vom Anfang bis zum Ende und dann vielleicht auch wieder zum Anfang uns da zu betrachten und so objektiv wie möglich dazu agieren. Also es soll am Ende die Rechnung sollen den CO2-Fußabdruck drücken und nicht am Anfang irgendwo, aber durch einen beispielsweise kürzere Lebensdauer etc. verliere ich dann wieder.
Okay. Ja, dann lass uns doch nochmal so ein paar Themen durchgehen. Also Sie haben Circular Economy angesprochen. Das Thema Zinn ist natürlich schon lange diskutiertes. Ist das immer noch wo es auch noch Akzeptanzprobleme gibt, weil man sagt, man kann die recycelten Materialien lassen sich nicht eins zu eins quasi so einsetzen wie die neuen Materialien?
Ja, das ist nach wie vor ein Thema, wobei ich jetzt auf der Messe hier schon bemerke, getrieben jetzt auch natürlich durch die Insolvenz von Balva, dass auch Leute, die sich jetzt umschauen nach anderen Zinnlieferanten, auch bewusst in diese Richtung schauen, ja, und zu sagen, hier, lasst uns mal schauen, ob wir wirklich ein Lot aus der ersten Schmelze brauchen, das 100% primär aus der Erde geholt wurde, oder ob wir nicht doch ein Lot einsetzen können, das 100% aus recycelten Materialien besteht, dem Zinnteller von der Oma, dem Zinnsoldaten von der Opa oder eben der Elektronik. Und das ändert sich gerade. Aber wie wir 2019 mit der Feinhütte Heilsbrücke zusammen angefangen haben, ist tatsächlich 2019 gewesen, Ende, waren die Vorbehalte riesig. Es hieß, ein Sekundärzinn ist qualitativ schlechter. Es wird nicht die gleiche Qualität wie ein Primärzinn haben. Im schlimmsten Fall haben wir Feldausfälle. Wir haben keine Langzeiterfahrungen für dieses Zinn. Großes Thema, auch damals bei der ROAS-Umstellung, wie wir Blei und andere schädliche Substanzen aus den Loten verbannt haben, war das ein großes Thema, ein großer Vorbehalt, der entgegengebracht wurde. Und dann natürlich auch noch der kaufmännische Aspekt, dass es teurer ist. All diese Themen sind mittlerweile bewiesen und widerlegt. Also es ist Lot aus zirkulärem Zinn ist sogar einen Ticken besser. Das von der Feinhütte, des Green Tin zumindest können wir sagen, weil es auf den metallurgischen Prozess ankommt. Und es geht nicht darum, ob das Zinn aus der Erde geholt wird oder eben woanders her. Die Sarah Scholz von der Feinhütte sagt in ihren Vorträgen immer so schön, dem Atom ist es egal, wo es herkommt. Ja? Also wir haben die gleiche Qualität. Wir haben mittlerweile bei Meyerhofer Elektronik über 5 Jahre dieses Zinn im Einsatz. Wir haben mit den Stangenloten angefangen, die Handlote umgestellt, die Selektivlote umgestellt. Und jetzt auch eben in der Kooperation mit Felder und der Feinhütte gehen wir das Pastenthema an. Auch da wollen wir 100% zirkulär werden. Um weiter diese Vorbehalte aus der Welt zu räumen, weil es sind noch genügend da, die wir aus der, und deswegen sind auch so Formate wichtig, dass man zu den Menschen sprechen kann und sagen kann, passt mal auf, es sind, vielleicht kann man es negative Glaubenssätze nennen, ja, die sind einfach nicht wahr, die müssen wir, das müssen wir überwinden, diese Diskussion, und dann bitte in die Umsetzung gehen, weil wenn man jetzt dieses Zinn umstellt, und das sind Zahlen, die wir kennen und das auch wissenschaftlich bewiesen, ist, dass wir 85% CO2 einsparen können. Nur durch eine Zinnumstellung. Okay. 85%. Das ist schon, also dafür, dass man einfach den Lieferanten wechselt, ja, ja, und das Zinn auch nicht wesentlich teurer ist. Ja, ja, ja.
Wesentlich teurer, genau, das wäre jetzt noch meine Frage, wie sieht's mit den Kosten aus?
Nein, das Zinn wird ja hauptsächlich, das Nützen wird ja, der Preis wird ja hauptsächlich bestimmt durch den Preis an der Zinnbörse. Ja? Und der ist gesetzt, ja, den muss man bezahlen, tagesaktuell. Und es ist nicht teurer, nein. Nein, okay. Es ist nicht wesentlich teurer. Okay. Und in den Gesamtkosten bei einem EMS-Betrieb, wenn man jetzt mal so einen Halbleiter für 1200 Euro kauft auf einer Baugruppe, da ist das Zinn ja von den Kosten her verschwindend gering. Ja, also das ist kein kaufmännisches Thema, ist es nicht. Es ist eher ein nachhaltiges Thema. Und natürlich reduzieren wir auch den Raubbau an der Natur. Wenn wir schauen, wo unser Zinn herkommt, weltweit, dann ist es Asien, da wissen wir nicht, was passiert. Indonesien ein Hauptlieferant, Myanmar, Peru, ja. Und da kann man einfach mal recherchieren, im Internet schauen, was da passiert. Und da wird Raubbau an der Natur betrieben, damit wir Elektronik produzieren können. Ja. Und auch dieses Thema ist damit Geschichte. Ja, ob wir jetzt zu einer Quote kommen, die 100% zirkulär ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist anzustreben. Es ist ein hehres Ziel. Und da muss meines Erachtens die gesamte Branche auch umdenken und jetzt in die Umsetzung gehen, weil wenn wir den Klimaforschern glauben, dann rennt uns die Zeit davon. Mhm. Und Sie haben vorher von dem Footprint gesprochen. Auch wichtig ist der Handprint in solchen Diskussionen. Ja, also ich habe vielleicht einen sehr schlechten CO2-Footprint, weil ich doch gerne Fleisch esse. Ja, und vielleicht aus mir kein Vegetarier mehr wird. Aber mit meinem Handprint, dadurch, dass ich Geschäftsführer von 3 Elektronikunternehmen bin, kann ich wirklich was bewirken. Das übersteigt mein Footprint um ein weites und deswegen auch Symtronix, weil so diese Aufgaben, es geht ja nicht nur um Zinn, es geht dann um sämtliche anderen Metalle, um Kupfer in der Leiterplatte, um Platin, um Gold, um Silber, alles, was da, ganze Periodensystem der Elemente, bis hin zu den seltenen Erden. Ja? Und das müssen wir schaffen und das schaffen wir nur gemeinsam und dafür kämpfe ich, dass es da eine gemeinsame Stoßrichtung gibt und wir endlich in diese Kollaboration und Kooperation kommen. Ja, und das fehlt mir und deswegen habe ich.
Und man merkt den Enthusiasmus, mit dem wir dabei sind.
Sehr. Schon seit vielen, vielen Jahren.
Ja, super.
Gegen viele Widerstände auch anfänglich.
Herr Thiel, Sie haben gesagt, wir haben mit der Forschung mit dem ganzen Thema, mit der ganzen Bandbreite zu tun, auch was so Circular Economy betrifft.
Ja, also wir gehen das Ganze, sage ich mal, etwas ergebnisoffener grundsätzlich an. Also unsere Starteinstellung ist, ob jetzt recyceltes Zinn besser ist oder normales Zinn, ist uns erstmal von der Forschungsfrage her egal. Wir haben beides untersucht. Ich kann an der Stelle tatsächlich bestätigen, dass bei uns das recycelte Zinn ebenfalls nicht schlechter abschneidet. Jetzt für die Versuchsreihen, die wir da durchgeführt haben. Das muss man natürlich auch sagen. Also wenn dann da auch dann potenziell wieder mehr Anbieter von recyceltem Zinn, dann schwankt da gegebenenfalls die Bandbreite der Qualität auch. Also das ist, wurde ja auch schon angesprochen, ist ein metallurgischer Prozess, der dem zugrunde liegt und wie mit dem und steht und fällt das Ganze. Wir gucken uns dann auch beispielsweise potenzielle Alternativen zum FR4-Material für die Leiterplatte an. Auch da kommt es dann wieder zu durchaus einigen Herausforderungen. Man hat beispielsweise Veränderungen bei der Glasübergangstemperatur oder wie beispielsweise auch das Glasfasergewebe dann zurückgewonnen werden kann, was da eine Basis bildet. Und letzten Endes muss man dann schauen, wie viel, also wie gesagt, wie viel Ausschuss habe ich, wie viel, also sowohl bei der Fertigung der Leiterplatte, als auch dann bei der Bestückung und dem Löten der Leiterplatte, muss ich an meinen Temperaturprofilen, an der Geschwindigkeit des Lötofens was spielen. Also da ist so Materialersatz, was wir uns aber auch zum Beispiel anschauen. Und da arbeiten wir in einem Forschungsprojekt gerade auch so Circular Design Guidelines. Kann ich beispielsweise Kupferschichten verdünnen und einfach den generellen, also weil das ist wenn es quasi keinen negativen Impact auf Fertigbarkeit und Zuverlässigkeit hätte, eine ganz einfache Materialeinsparung spart Geld und spart und ist nachhaltig an der Stelle, muss aber halt auch gleichzeitig gewährleisten können, dass mein Produkt letzten Endes nicht schlechter wird. Und da schauen wir uns im Endeffekt die gesamtheitlichen Aspekte an. Also von grundsätzlich drei Ansatzpunkten. Entweder man nimmt den bestehenden Prozess und Materialien so, wie er ist und versucht, den zu optimieren, beispielsweise durch bisschen geringere Temperaturen, durch das Feintunen von irgendwelchen Parametern oder aber auch dann beispielsweise zum Rückführen von Wärme. Dann man ersetzt Materialien durch recycelte Materialien oder recycelbare Materialien. Und die dritte Option wäre, ich ersetze Materialien durch Materialien, die vielleicht nicht recycelbar sind, aber von Grund auf einen geringeren CO2-Fußabdruck habe. Und dann spielt natürlich da auch immer eine entscheidende Rolle, wo ich das Ganze einsetzen will. Wie lange will ich es einsetzen? Brauche ich beispielsweise eine Lebensdauer von 25 Jahren, wenn ich eine Elektronik für ein Smartphone hätte? Vielleicht nicht unbedingt. Bei Elektronik für Windkraft oder Offshore wieder was anderes. Also dass man da dann eigentlich eher so anstrebenden Baukastenprinzip letzten Endes zu haben, aber immer in dem Kontext betrachtet, dass man in der Produktion an sich technologisch eigentlich nicht so viel umstellen muss. Weil wenn ich dann auf einmal einen neuen Lötofen bräuchte, der ganz anders funktioniert, dann macht da keiner mit.
Ich habe was jetzt, um mal kurz noch bei diesem Thema Kreislaufwirtschaft zu bleiben, ich habe ja letztens mit einem Experten drüber gesprochen und der mich auch noch darauf aufmerksam gemacht hat, dass es ja durchaus auch was mit dem Thema Resilienz zu tun hat, weil eben ich dann, indem ich auf recycelte Materialien zurückgreife, ich eben nicht mehr abhängig bin von vielleicht fragwürdigen Herkunftsländern etc. Ne? Also das ist auch ein Thema.
Ja, das ist diese vielbesungene Resilienz, das ist ein großes Thema. Das merken wir jetzt durch die Verwerfungen, Trump, neue Zölle oder wenn jetzt China morgen sagt, wir liefern keinen Zimt mehr oder Asien, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann löten wir keinen einzigen Halbleiter mehr auf irgendeine Leiterplatte. Dann sind die 42 Milliarden für den European Chip Act hinfällig. Ich sage immer, dann habe ich auch in meinem Vortrag gestern gesagt, wenn dieser Fall eintritt, dann sind wir tatsächlich mit den Unternehmen, die ich in die Zukunft führen darf, tatsächlich die ersten, die noch löten, die letzten, die noch löten. Ja? Und dann wird diese Umstellung ganz schnell kommen. Das haben wir in der Halbleiterallokation gesehen. Mhm. Wie schnell konnten wir Chips in Automotive-Produkte einbauen, die aus fragwürdigen Quellen kamen, die nicht Factory Sealed Original war, das ging ganz schnell. Beigaben waren sehr, sehr schnell da. Wäre im Vorfeld undenkbar gewesen. Und genauso verhält sich's hier. Und wenn wir eben ein Lot haben, das zu 100% made in Germany ist, zu 100% aus Sekundärmaterial, dann ist das echte Kreislaufwirtschaft und dann schafft das Resilienz.
Ich fand es jetzt auch ganz interessant bei allem, was Sie jetzt gesagt haben. Es kam immer irgendwie auch so ein Aspekt dabei rum mit, man spart aber nicht damit auch Kosten oder Energie. Also Energie, das sind ja dann auch Kosten. Also es kommen auch immer wieder wirtschaftliche Vorteile doch relativ stark bei dieser ganzen Thematik durch. Und wir haben es gerade vorhin gesagt, das Wort Nachhaltigkeit ist so ein bisschen verbrannt. Aber eigentlich könnte man sich doch viel stärker auf diese wirtschaftlichen Aspekte, die damit verbunden sind, konzentrieren, oder?
Also ich glaube, da ist eine große Herausforderung. Gut, jetzt aus Universitätssicht ist das Kaufmännische nicht mal ganz mein Kernthema. Dass ganz oft Skalierungseffekte das Problem ist. Solange es nur einer abnimmt, kann der Materiallieferant keine Preise anbieten mit dem, sag ich mal, nicht recycelten Material oder ähnlichen. Das ist, wenn sich da aber ein Gesamtwandel, also von einfach Gesamtwandel ergibt und mehr Leute ein recyceltes, auch qualitativ hochwertiges Material abnehmen würden, dann habe ich im Endeffekt die Möglichkeit, solche Skaleneffekte zu schaffen, dann Material günstiger auch anzubieten und da dann auch einen wirtschaftlichen Vorteil zu haben. Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns, da muss ich das auch ganz ehrlich so sagen, wenn wir neue Materialsysteme, gerade für Leiterplatten zum Beispiel, erforschen oder es unsere Partner beforschen, da ist dann die Maximalabnahmemenge vielleicht 10 Kilo oder so. Und das ist dann vom Verhältnis signifikant teurer als klassisches Material. Aber es kauft aktuell halt auch noch keiner. Und da geht es dann erstmal um einen Proof of Concept vielleicht, dass man das im Labormaßstab fertigen kann und dann voranbringt. Bei anderen Punkten, wie es jetzt zum Beispiel beim Zinn ja schon funktioniert, da wäre, denke ich, die Grundlage gegeben, dass man das angehen kann.
Aber auch beim Thema Energie. Also genau, wenn ich in der Produktion irgendwo Ansätze habe, um Energie zu sparen und gerade jetzt, also ich meine, die Unternehmen beklagen sich ständig über die Energiekosten und sehen das als großen Standortnachteil. Wenn ich doch dann möglicherweise einen Hebel habe, Energie einzusparen, dann habe ich nicht nur was in Sachen Nachhaltigkeit, böses Wort, sondern auch in Sachen Wirtschaft. Wo sind denn da die Stellen, an welchen Hebeln kann man denn drehen, um auch das ganze Thema Energie irgendwie Energieverbrauch zu reduzieren?
Also ich weiß auf jeden Fall von Unternehmen, die es hat mit der Produktion erstmal nichts zu tun, wo die einfach intelligentes Aus- und Anschalten von Licht, bestes Standby-Modus und so weiter. Ja, das verbessert jetzt erstmal die Produktion nicht, aber ist eine Low-Hanging-Fruit, die vielleicht dann auch im Unternehmen für dieses Thema motivieren kann, wenn man sagt, ich kann zum Beispiel auch eine Anlage zum gezielten Zeitpunkt ausschalten, wenn sie eh nur nicht läuft, da ist dann immer ein bisschen die Angst, dass es nicht wieder so hochfährt und sauber läuft wie davor. Ich sehe da aber Möglichkeiten, dass man die adressieren kann. Und Energie einsparen, denke ich, ist da der einfachste Weg. Ist aber nur ein Baustein, sage ich mal, den man nehmen kann. Aber ich denke, er ist sehr gut, um das Ganze erstmal zu motivieren, weil da ist der Zugang zum, also wie Sie auch gesagt haben, zum, ja, Einsparen durch weniger Stromverbrauch, absolut naheliegend.
Ja. Wo sehen Sie die Potenziale beim Thema Energieeffizienz?
Also zuerst mal sehe ich ein Potenzial, dass wir vielleicht dieses politische Thema, das damit sehr eng verbunden ist, vielleicht mal ad acta legen. Natürlich macht eine PV-Anlage Sinn, ja, auf einem Unternehmensdach, ist gar keine Frage. Wenn wir dann noch Batteriespeicher dazu denken, aus alten Akkus, bevor wir sie dann endgültig ins Recycling geben, ja, das macht alles Sinn, die Abwärme zu nutzen und ganz, ganz viele Themen, die Energie dann zu verbrauchen, wenn wir sie benötigen, ja, also den Reflow dann einzuschalten, wenn die Sonne scheint, ganz banal, oder wenn der Wind fehlt, ja, und das ist eine hochpolitische Diskussion über der Wärmepumpe und ganz vielen Themen, die aus technischer Sicht, wie soll ich sagen, No-Brainer sind.
Ja, genau.
Und dann kommt die Diskussion jetzt von unserem bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Söder, der jetzt fordert, wir brauchen Mini-Atomkraftwerke. Also da verstehe ich die Welt nicht mehr und deswegen finde ich, ist es eine höchst politische Debatte und da ist ein großer Hebel, dass wir da mal vielleicht mal nicht Konsens, aber Konsent erzielen, ja, und sagen, okay, regenerative Energien sind die Zukunft.
Und Sie hatten vorhin das Thema Abwärme oder jetzt auch nochmal das Thema Abwärme angesprochen. Ich weiß, dass es im Rechenzentrumsbereich ja und ein Gesetz gibt dafür, dass neue Rechenzentren Abwärme bereitstellen müssen. Also das gehört es mit zu dem Konzepten dazu. Wie sieht das so im Fertigungsbereich aus?
Mir wäre kein Gesetz bekannt.
Ja, wie ist das Potenzial und wie wird das genutzt?
Also aktuell bei meinen Unternehmen, bei den Unternehmen, ich kenne gar nicht, muss man so sagen. Die Abwärme des Reflows oder der Wellenlötanlage oder selektiv da, wo überall geheizt wird, die wird meistens nicht zum Heizen genutzt. Mhm. Ja, es sind ja auch natürlich Investitionen notwendig, um diese Kreisläufe da wieder zu schließen. Auch da stehen wir noch, wie in so vielen Bereichen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ganz am Anfang. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir da nicht mehr Umsetzungsgeschwindigkeit dahinter bringen, dann werden wir unter anderem von China, die massiv in die regenerativen Energien aufbauen. Ja. Natürlich auch Kohle und Atomkraft.
Ja.
Aber wir müssen da hinkommen, weil sonst werden wir nicht die Zukunft nicht entsprechend positiv gestalten können. Dann werden wir abgehängt als Volkswirtschaft hier in Deutschland, hier in Europa. Und das wäre jammerschade.
Ja, China ist auch gerade dabei, glaube ich, auch beim Thema Forschung und Entwicklung von grünen Technologien auch gerade Europa zu überholen.
Wie lange ist es her, dass Meyer Burger, der letzte Solarzellenpanelhersteller, abgewandert ist?
Ja, ja.
Ich meine, genauso wie bei den seltenen Erden, da kommen 95% aus China.
Ja? Ja, ja,
ja. Die Solarindustrie ist komplett nach China abgewandert.
Ja.
Ja? Ja. So, klar.
Wenn man mit Leuten aus der Branche spricht, dann ist es oft ein Beklagen der Regulatorik. So, ist das aus Ihrer Sicht was, wo man sagt, okay, da müsste man vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle irgendwo dran drehen wenn Sie sagen, nee, das passt schon so, oder haben wir vielleicht sogar zu wenig Regularien?
Also wir brauchen sinnvolle Regulatorik, die nicht überbürokratisiert ist. Ich glaube, das ist das, was die meisten stört, dass Regulatorik ein hoher bürokratischer Aufwand ist.
Mhm.
Ja? Das ist ein Thema. Ich persönlich bin der Meinung, wie mit der Politik, soll jetzt warten auf die nächste Regulatorik, bis wir dann was ändern, ist nicht zielführend, weil uns ist in der Umsetzung bremst. Aber vielleicht braucht es genau das.
Mhm.
Und ich habe auch circa vor einem halben Jahr mal im Sinne der Kreislaufwirtschaft eine Art der Regulatorik gefordert, die sich an die ROHS-Richtlinie angelehnt hat. Die habe ich benannt auch wie die ROHS, ROPM, und da geht es um eine Reduction, / Restriction, je nachdem wie irgendwann es auslegen, of Primary Metals. Und ich fand die ROHS-Regulatorik damals äußerst sinnvoll und gut. Die war nicht überbürokratisiert. Das war der richtige Schritt, und deswegen kann Regulatorik gut sein, wenn sie keinen so hohen Grad an Bürokratisierung nach sich zieht.
Ja, okay. Sie hatten vorhin ganz interessant nochmal einen Aspekt genannt, Thema Reduzierung von Ausschuss. Auch das ist wieder so ein Thema, wo man ja wieder beide Brillen irgendwie aufhaben kann. Also zum einen senkt es natürlich den Ressourcenverbrauch, und es spart ja letztendlich auch Geld und sollte aber im Sinne des Unternehmens sein. Das heißt, das geht so in Richtung seiner intelligenten Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle oder ja.
Genau, also das ist, glaube ich, auch was viel Querschnittsthemen durch aktuell alles ist. Absolut richtig, man hat einmal den Aspekt, weniger Ausschuss ist immer gut, es führt entweder zu weniger Nacharbeit oder auch weniger Prüfung etc. Und klar, man hat weniger unnötige Materialverschwendung, also hat auch den Nachhaltigkeitsaspekt. Ich denke, dass man das erstmal, sag ich mal, nur auf den Ausschussaspekt, das ist genug getrieben von selbst, das zu drosseln, auch durch datengetriebene Verfahren, was wir ja gestern bereits auch diskutiert hatten. Und wo es dann interessant wird, ist, wenn ich irgendwas an meinem eigentlichen Prozessablauf in einem Maßen ändere, wie man es, also nicht nur Parameter stellen, sondern wie gesagt, Materialien beispielsweise ersetzen, irgendwas am Design ändern, Lötstoppelack nicht ganz flächig auftragen. Und dann da die Schnittstelle, welche Auswirkung hat das auf den Ausschuss, habe ich vielleicht 1% Ausschuss mehr, dafür aber 5% Einsparung insgesamt vielleicht trotzdem im Material. Oder rechne ich mir das Ganze schön und ich sage, ja, ich spare hier CO2-Fußabdruck, muss aber die Hälfte am Ende wegschmeißen. Also da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach ehrlich kommuniziert und ganz klar rechnet, was ist am Ende am besten. Und da spielen dann wahrscheinlich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit nicht immer ganz parallel die Rolle, weil ja auch so Aspekte reinfallen, wie ich wenn ich feste Stückzahlen liefern muss und dann vielleicht für mich CO2-neutraler bin, obwohl ich die Hälfte weggeschmissen habe, aber dann irgendwelche Vertragsstrafen zahlen muss, aber das ist dann wieder nicht mein Kernthema als Universität da.
Ja.
Kann ich dann gerne übergeben.
Okay.
Also kann ich gerne was dazu sagen. Ich find's extrem spannend. Wir waren Tier 2 Serienlieferant für Automotive über 6 Jahre. IATF 16949 zertifiziert. Hat alles Hand und Fuß gehabt. Und haben tatsächlich in der Erstzertifizierung das Thema gehabt, dass wir eine Zero Failure Acceptance haben in der Automotive. Also jede Baugruppe, die auch nur einen Grabstein hat, ein Tombstone, muss eigentlich verschrottet werden. Ja, ich sage eigentlich. Und ich habe mit dem Prüfer wirklich, bin ich ins Gericht gegangen, möchte ich fast sagen. Und wir haben es geschafft, dass man das dann nacharbeiten kann. Weil so ein Grabstein nachzulöten ist über ein simples Rework möglich. Ja, da reden wir jetzt nicht vom BGA-Rework, sondern wir reden dadurch, einen Widerstand 0402 umzulegen. Ja, das kann man auch, wenn man gut ist, mit einem Handlötkolben machen. Mhm. Und die Qualität ist perfekt. Mhm. Ja, und solche absurden Sachen, von denen müssen wir wegkommen. Das ist einfach, das erzeugt Ausschuss, der eigentlich gar kein Ausschuss ist. Ja? Und wenn man seine Prozesse im Griff hat, ja, und auch das Design dann entsprechend, ja, über PET-Geometrie, ja, über die verschiedenen Iterationsstufen, bis man bei der Serie ist, das sauber mitzieht, ja, Design for Manufacturability macht, ja, dann ist man auf dem richtigen Weg. Wieder zurück zur Nachhaltigkeit. Wenn man auch ein Design for Sustainability machen würde, ja, wir kennen ja DFX, Design to Cost, und hast du nicht gesehen, alles Mögliche, aber ein Design for Sustainability machen würde und bei der Produktentstehung, bei der Idee am besten schon sagt, für welchen Markt, wie müssen wir es aufbauen, modular ja oder nein, wie langlebig muss das Produkt sein, können wir vielleicht ein Product as a Service Geschäftsmodell draus stricken. Da führt langlebige Elektronik dazu, dass das kaufmännisch auch attraktiver ist. Wir verlieren nicht das Eigentum an diesem Produkt, ja, bei E-Scootern und so. Wir können dafür sorgen, dass es ins Recycling geht, ja, sei es die Batterie, seien es ins Andersleben. Wir haben ein Unternehmen im Ökosystem, 2Zero, ein Startup, sehr gehypt, und die machen Battery Recycling für Automobilbatterien. Ja? Und die sind in der Lage, auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft, ein so reines Lithium wieder zu gewinnen, dass wieder neue Akkus reingehen kann. Damit hat man das ganze Thema Lithiumabbau auch erschlagen. Also Kreislaufwirtschaft ist in ganz vielen Aspekten so sinnvoll und nützlich. Man kann es gar nicht genug betonen. Und oftmals wird halt nur über das Thema Recycling geredet, ja. Aber es ist viel mehr. Es ist viel mehr. Es fängt bei der Produktidee an. Da gibt's ja auch das Prinzip von Professor Dr. Baumgart, das Cradle-to-Cradle-Prinzip.
Ja.
Ja. Da streitet man sich jetzt in den Bubbles so ein bisschen, was das bessere Prinzip ist. Ist mir persönlich am Ende egal. Ja, wir müssen ins Tun kommen, wir müssen in die Umsetzung kommen. Das ist das Wichtigste. Und die Lösungen, die da sind, skalieren, in die Märkte bringen, das ist unsere Aufgabe.
Beschäftigen Sie sich auch mit dem Thema Wiederverwendung von, weiß ich nicht, bestimmten Bauteilen, Baugruppen oder?
Also wo wir uns zum Teil beschäftigen, ist auch Downcycling von Materialien, nicht 1:1 Wiederverwendung, also so bereits gelötete Bauteile. Das haben wir eher in einem Kontext untersucht, ob es jetzt irgendwelche gefälschten Bauteile sind oder man eigentlich neue gekauft hat. Aus der Perspektive, gerade als die Chip-Krise doch etwas intensiver war noch als jetzt, war das doch ein interessantes Thema. Tatsächlich im Wiederverwenden schon benutzter Bauteile, das war bei uns bisher noch kein Aspekt. Wo wir uns, wie gesagt, hatte ich anfangs, glaube ich, schon mal angesprochen, auch schon mal mehrere Gedanken und auch erste Versuche gemacht haben, ist dann wieder, wie wenn Leiterplattenmaterialien beispielsweise wiederverwendet werden oder auch für einen anderen Nutzen beispielsweise dann nicht recycelt, sondern ja downgecycelt werden, sei es für irgendein Packaging. Das ist natürlich nicht die Wunschlösung, es ist aber meines Erachtens deutlich besser, als es einfach wegzuschmeißen.
Sie hatten vorhin auch Stichwort Software genannt. War damit quasi dieses, was man so schön als Green Coding bezeichnet, gemeint? Oder was hatten Sie damit gemeint?
Auch. Also genau, es ist einmal, dass viel Elektronen, also dass der Großteil des CO2-Fußabdrucks einer von einer elektronischen Baugruppe eigentlich aus der Lebenszeit kommt, in dem es läuft, nicht aus der Fertigung. Und das liegt oft daran, dass einfach nicht ideal programmiert worden ist oder auch unnütze Funktionalitäten vielleicht dabei sind. Da bin, wie gesagt, ich überhaupt kein Experte, aber das ist im Endeffekt ein Aspekt, den man auch im Hinterkopf behalten sollte.
Welche Rolle, weil Sie hatten ja auch gerade die Automobilindustrie angesprochen, welche Rolle spielen denn Normen? Brauchen wir da neue Normen? Sind vorherrschende Normen vielleicht irgendwo im Weg, was das Thema Sustainability betrifft?
Schwierige Frage, ist ähnlich wie mit der Regulatorik. Ich glaube, wir brauchen einfach neue Standards im Bereich Kreislaufwirtschaft. Mhm. Das ist das, was wir brauchen. Natürlich brauchen wir auch massiv Ausbau der Erneuerbaren. Mhm. Natürlich. Ja, aber wir brauchen einfach neue Standards, Und bevor wir neue Standards etablieren, brauchen wir ein Umdenken. Es denken immer noch zu viele in der linearen Wirtschaft. Die lineare Wirtschaft ist ganz simpel. Take, make, waste. Wir nehmen irgendwas, irgendeinen Rohstoff aus der Erde, egal woher, meistens aus der Erde, verbauen irgendwas draus und es landet dann im Bereich, im Fall der Elektronik, landet es auf irgendeiner Mine, auf irgendeinem Haufen in Afrika. Da zünden sie es an und holen das Kupfer raus. Das ist lineare Wirtschaft. Ich glaube, Kreislaufwirtschaft muss der neue Standard werden. Da bin ich auch gar nicht allein mit dem Gedanken. Und,
okay.
Das muss sich aber durch die einzelnen Gewerke, jetzt nur unsere Elektronikbranche betrachtet, muss sich das durchziehen. Das geht nicht, wenn jeder alleine seinen eigenen Weg geht. Das geht nur in Kooperation, oder besser noch in Symbiose. Nur so kann es funktionieren und dazu braucht es ein Umdenken, bevor wir wieder irgendwelche Normen schaffen. Ja, also ich glaube, die IPCC beschäftigt sich jetzt auch mit der Sustainability-Normung, habe ich gesehen. Ja, das ist jetzt aktuell machen sie das. Hätten wir auch schon vor 5 Jahren drauf kommen können, ja, dass wir sowas brauchen.
Okay. Wie sehen Sie, wenn wir vielleicht noch kurz einen kleinen Blick in die Zukunft wagen wollen, für die nächsten 1-2 Jahre, dieses Thema wird's schwieriger, weil genau aus dem Grund, den wir jetzt auch ab und zu mal genannt hatten, dass man irgendwie weniger über Nachhaltigkeit sprechen möchte, oder geht's wirklich darum, dass man es vielleicht schafft, das in so eine Richtung zu drehen, wo man doch mehr so die Möglichkeiten und die Hinzugewinn, was man eigentlich dadurch hat, sieht und dadurch das Thema vielleicht vorankommt?
Also ich kann das klar mit einem Ja beantworten. Für mich ist das die Zukunft. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt ein schönes Wort, enkelfähig. Ja. Ich möchte eine enkelfähige Zukunft, wenn mich meine Kinder mal fragen. Ja. Sagen, Papa, was hast du denn so gemacht, damit dass du die Herausforderungen in unserer Welt, hast du da was lösungsorientiertes gemacht? Möchte ich sagen, ja, das habe ich gemacht. Ja. Und ich glaube, dessen müssen wir uns alle bewusst sein, wenn wir weiter so wirtschaften wie bisher, wird das kaufmännisch auch keinen Sinn ergeben. Über kurz oder lang, Thema ist Total Cost of Ownership. Ich habe mal einen Professor an der TUM gehört auf einer Panel-Diskussion, der für Supply Chain Management geforscht hat. Der hat dann gesagt, er mag die Betriebswirtschaft, aber er glaubt, die können nicht richtig rechnen, ja, die Betriebswirte. Ich lasse es mal so, er hat es gesagt, war nicht ich, ein Professor. Aber ja, das Thema Total Cost of Ownership, was sind denn die gesamten Kosten? Wo sind die? Es geht ja nicht immer um die Shareholder, ja, von einem Unternehmen, sondern um die ganzen Stakeholder. Klar ist der Shareholder wichtig und wir brauchen Profit. Da bin ich dabei, ein Unternehmen muss Profite erzielen. Aber zu welchem Preis? Diese Frage sollten wir uns immer stellen.
Herr Thielen, wie sehen Sie die Entwicklung bei dem Thema?
Ich blicke dem auch positiv entgegen, einfach weil es alle Aspekte eigentlich positiv bedient. Einmal gut, umweltfreundlichere Fertigung ist, denke ich, selbsterklärend, dass das gut ist. Aber ich denke auch mit der steigenden Relevanz wird es wirtschaftlicher. Und zu guter Letzt auch, was wir auch heute schon andiskutiert haben, es macht viele Sachen stabiler, weil man Materialien auch am Ort holt. Es gibt immer mehr Elektronik. Das Material auf dem Planet Erde wird aber nicht automatisch mehr. Und da hat man dann natürlich dann auch einfach Zugriff auf Sachen, die im Umlauf sind und nicht dann auf irgendeiner Müllhalde landen. Also hat man letzten Endes da eigentlich sehr, sehr gute Synergien aus Wirtschaft, Umweltfreundlichkeit und auch aus Sicherheit, was Lieferketten betrifft, die man da nutzen kann. Also ich bin positiv gestimmt.
Super, dann gehen wir doch mit dem positiven Fazit raus. Dann bedanke ich mich für das spannende Gespräch. Dankeschön. Und Kreislaufwirtschaft wird der neue Standard, ist eine schöne Botschaft aus dem Talk. Auch wenn es ein Spannungsfeld gibt bei der Elektronikfertigung zwischen Wirtschaftlichkeit und technischer Innovation und Ressourcenschonung, gibt es aber doch relativ viele Hebel, die da ansetzen können, und gegen die Kreislaufwirtschaft spricht nichts, zumal sie ja auch aus Resilienzgründen und aus wirtschaftlichen Gründen durchaus Sinn gibt, und die Materialien vor allen Dingen sind da und lassen sich nutzen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen.